Ja, wir nehmen Platz. Herzlich willkommen zum Bibelabend und zum Gebetsabend. Das Lied eben hätte auch von Paulus kommen können. Das ist so ein Bekenntnis, was so ganz grundsätzlich einige Dinge klarstellt. Und ich glaube, der Text heute, den wir betrachten werden vom Apostel Paulus, geht in eine sehr ähnliche Richtung. Ja, ich heiße alle herzlich willkommen, die hier vor Ort sind. Auch die Livestream-Zugeschalteten begrüße ich ganz herzlich. Ja, jetzt steigen wir ein in die Bibelbetrachtung. Die letzten Worte, die ein Mensch so kurz vor seinem Tod äußert, die gelten schon seit Jahrtausenden in ganz vielen Völkern als besonders bewahrenswert. Also die gelten oft als Vermächtnis des Verstorbenen. Also die letzten Worte sind irgendwie was ganz Besonderes, wo man genau nochmal hinschaut und hinhört. Und so sind auch die letzten Äußerungen von ganz vielen bekannten Persönlichkeiten so aus der Weltgeschichte bis heute erhalten. Ob die das wirklich immer so gesagt haben, das steht auf einem anderen Blatt. Also manche Sachen sind einfach sehr abwegig, keine Ahnung, ob das so stimmt. Oder manchmal legt man irgendjemanden Berühmten irgendwas in den Mund, was halt so irgendwie schön klingt. Aber was sagt man im Angesicht des Todes, wenn man kurz davor ist zu sterben, diese Welt zu verlassen? Johann Wolfgang von Goethe, der wohl bekannteste deutsche Schriftsteller, Dichter, soll gerufen haben, mehr Licht, mehr Licht. Auch da gibt es unterschiedliche Interpretationen, wie sich das für einen guten Schriftsteller so gehört. Manche sagen, ihm war das einfach zu dunkel, er wollte das Fenster aufgemacht haben. Manche sagen, er meint damit die Aufklärung, also wir brauchen mehr Licht, also im Englischen heißt es ja Enlightenment, also Erleuchtung, also die Bessermachung durch das Wissen der Menschheit und so weiter. Was auch immer das damit er gemeint hat, vielleicht hat er das tatsächlich auch irgendwie auf seine Dunkelheit in seinem Herzen bezogen, ich weiß es nicht. Kaiser Wilhelm II. Soll gesagt haben, also der letzte deutsche Kaiser 1918, abgedankt, irgendwann in den 40er Jahren, sagt er, als er starb, war das glaube ich, ich versinke. Und Steve Jobs, den wohl die meisten kennen, vom iPhone, iPad und so weiter, der sagte, oh wow, oh wow, oh wow. Keine Ahnung, was er da in seinen Gedanken hatte. Der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief vom Apostel Paulus. Das sind seine letzten Worte. Deswegen heißt unsere Reihe durch den zweiten Timotheusbrief eben letzte Worte. Und wir nähern uns jetzt so ganz akut dem Schluss dieses kurzen Briefs und sind heute beim Ende der Ausführungen von Paulus angekommen. Nächstes Mal, also das wird ein paar Wochen erst sein, da gibt es noch die abschließenden Ermahnungen und so diese Grüße, wie so ein Brief halt meistens endet. Aber heute endet der Hauptteil, also heute endet im Prinzip so der Kern des Briefes. Und hier gibt Paulus sein Vermächtnis weiter, seine allerletzten Worte, könnte man sagen. Und der heutige Text, 2. Timotheus 4, die Verse 6 bis 8, ist das Vermächtnis des Apostels. Und so lautet auch das Titel heute, der Titel dieses Abends heute, das Vermächtnis des Apostels. Schlag gerne mit mir auf, 2. Timotheus 4, die Verse 6 bis 8. Ansonsten, aber nur in diesem äußersten Notfall dürft ihr auch vorne mitlesen, da habe ich euch den Text mitgebracht. Aber bevor wir in den Text einsteigen, will ich noch ganz kurz was zum Kontext sagen. In Ephesus, dort wo Timotheus gewirkt und gedient hat als Ältester, da gab es Irrlehrer. Wir haben das spätestens ab Kapitel 3 gesehen. Da gab es Menschen, die haben sich an Fabeln orientiert. Also an irgendwelchen theoretischen Geschlechtsregistern und so weiter. Und sie haben sich von Gottes Wort abgewendet. Und Paulus zeigt Timotheus darauf hin, du musst diese Irrlehrer bekämpfen, du musst dagegen angehen. Und zwar, wie macht man das? Ja, mit der reinen Lehre. Und wo ist die reine Lehre zu finden? Im Wort Gottes. Und dann fängt Paulus an, Timotheus das Wesen der Schrift zu erklären. Und er sagt ihm, die Bibel ist inspiriert, ausgehaucht von Gott. Sie ist irrtumslos, sie ist kräftig, sie hat einen vielfältigen Zweck, soll den Menschen zur Errettung in Jesus Christus führen, soll den Gläubigen in der Heiligung voranbringen. Und dieses Wort, haben wir dann in Kapitel 4 gesehen beim letzten Mal, dieses Wort, dieses reine Wort Gottes soll Timotheus verkündigen. Predige das Wort, das war der Auftrag an diesen Ältesten Timotheus und dafür soll er kämpfen. Und der Grund, dass Paulus diese Aufgabe Timotheus so ans Herz legt. Er beschwört ihn ja geradezu, predige das Wort. Der Grund dafür findet sich in den Versen 6 bis 8, nämlich Paulus wird das nicht mehr machen können. Paulus' Leben auf der Erde neigt sich dem Ende zu und Paulus gibt diesen Auftrag der Verkündigung an Timotheus weiter, weil er selbst kurz vor seinem Tod steht. Paulus sitzt im Gefängnis, es sieht nicht gut aus. Wahrscheinlich gab es schon eine erste Verhandlung, darauf deutet Kapitel 4, Vers 17, glaube ich, hin. Nee, Vers 16. Und das muss jetzt sein Schüler Timotheus übernehmen. Paulus kann das nicht mehr machen. Jetzt erfolgt sozusagen die Staffelübergabe an den Schüler Timotheus. Ja, was gibt Paulus seinem Schüler, seinem geistlichen Kind weiter, so kurz vor seinem Tod? Da heißt es in Gottes Wort, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Und die Zeit, genau, ich habe euch den Text vorne mitgebracht, nochmal ein kurzer Hinweis, und habe euch auch quasi schon das Textschaubild aufgezeigt. Also ihr seht dort immer, wenn irgendwie so ein Nebensatz, eine Erklärung kommt, dann ist das eingerückt, dann sieht man, okay, das ist eine Erklärung des Vorherigen und ist dem Vorherigen irgendwie untergeordnet. Ja, da habt ihr so eine leichte Struktur schon mal vor Augen. Also, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Paulus schaut hier in diesem kurzen Text, in diesen drei Versen, in drei Richtungen. Erstens, Paulus blickt um sich. Das ist der Vers 6. Ich lese uns hier nochmal, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Paulus blickt um sich. Wir finden hier in diesem Vers einen sogenannten synonymen Parallelismus. Dieses Fachbegriff habe ich oder andere Prediger auch schon hier und da mal versucht einzuführen, zu erklären, findet man gerade in der Poesie im Alten Testament häufig, in den Psalmen oder auch in den Sprüchen. Wir haben ja also einen Parallelismus, also zwei Aussagen, die irgendwie parallel stehen. Und synonym bedeutet, ja, die eben das Gleiche meinen. Also wir haben hier zwei Aussagen, die das Gleiche meinen. Die formulieren das zwar vielleicht aus einer anderen Perspektive, meinen aber dasselbe. Und die Aussage dieses doppelten Satzes ist, Paulus kündigt seinen baldigen Tod an. Also sein Ende ist nahe. Und er drückt das mit zwei verschiedenen Formulierungen aus. Erstens sagt er oder bezeichnet sich selber als Trankopfer. Paulus als Trankopfer. Nun dafür müssen wir einmal kurz ins Alte Testament schauen, in die Opfervorschriften, die Gott durch Mose dem Volk gegeben hat. Und im Alten Testament gab es ja viele verschiedene Opfer, unter anderem das Trankopfer. Und das Trankopfer bestand darin, dass man Wein oder andere Flüssigkeiten auf dem Altar ausgegossen hat zum Wohlgeruch für Gott. Zum Beispiel 4. Mose 28, Vers 7. Und es scheint so zu sein, dass das Trankopfer immer das letzte Opfer gewesen ist. Also in den Beschreibungen, wo zum Beispiel 4. Mose 29, wo eine ganze lange Liste beschrieben wird, wie man opfern soll und welche Opfer es gibt. Und in den Formulierungen, in diesen Beschreibungen, ist das Trankopfer immer das Letzte. Also dann musst du erst ein Speisopfer, ein Schuldopfer, ein Schwingopfer, ein Schwebopfer und so weiter. Wird alles genannt und dann als Letztes wird immer das Trankopfer genannt. Und also das Trankopfer ist das letzte Opfer, das gebracht wird. Und Paulus sieht also sein Leiden im Gefängnis und auch sein Sterben als Opfer für Jesus. Und damit macht er auch deutlich, und seine Empfänger haben das sicherlich verstanden, er sieht das als Abschlussopfer. Also danach kommt nichts mehr. Das ist das letzte Opfer. Das ist jetzt das Finale sozusagen. Sein Leben wird geopfert. Er sagt, mein Leben wird ausgegossen. So wie dieser Wein auf dem Altar ausgegossen wird, wird sein Leben jetzt ausgegossen vor Gott und wird geopfert. Bald wird er sterben. Und er macht das auch durch das Präsens, also durch die Gegenwartsform deutlich, indem er schreibt, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Also ich bin schon mittendrin, gerade jetzt liege ich quasi auf dem, oder werde ausgegossen, jetzt gerade, nicht irgendwann, jetzt gerade werde ich geopfert. Und der zweite Satz, der das Gleiche ausdrücken will, ist Paulus' Abschied. Das ist die zweite Hälfte, also Vers 6b. Er spricht hier wörtlich in der Elberfelder von der Zeit meines Abscheidens. Und das Wort Abscheiden meint Abmarsch oder Aufbruch. Also wenn jemand damals in der griechisch-römischen Zeit aufbrechen wollte, dann hat er dieses Wort hier benutzt, Analysis. Auch das kennen wir so aus dem Matheunterricht oder auch eine Analyse kennt man ja von anderen Fächern auch. Und im übertragenen Sinn meint dieses Wort Abmarsch, Aufbruch, sowas wie Abschied aus dem Leben. Also nicht nur, ich mache eine, begehe eine Reise und verabschiede mich von meinen Leuten und ja, komm dann wieder, sondern es wurde dann auch übertragen verwendet, nämlich, dass man Lebewohl sagt und zwar für immer, nicht kurzfristig. Also ganz klar, Paulus spricht hier von seinem Tod. Er wird als Trankopfer gesprengt und die Zeit seines Abscheidens steht kurz bevor. Anders als in der ersten Hälfte benutzt Paulus hier das Perfekt, also die Vergangenheitsform. Der erste Satz war ja im Präsens, der zweite im Perfekt. Und damit zeigt er an, dass in der Vergangenheit etwas begonnen hat und das Resultat davon jetzt in der Gegenwart sichtbar wird. Das ist der Gedanke. Also es steht unumstößlich fest, er hat in der Vergangenheit begonnen, dieser Abschied, und jetzt haben wir die Konsequenz in der Gegenwart da, man kann daran nichts mehr ändern. Also es steht unumstößlich fest. Paulus sagt hier im Prinzip time to say goodbye. Ne? Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Paulus macht in Vers 6 ganz klar, er wird sterben. Sein Tod steht kurz bevor, das Ende ist nahe und das weiß er, weil er sich umsieht. Er schaut seine Umgebung an, seine Umstände näher an und er bewertet das Ganze und er zählt eins und eins zusammen und er sagt, Leute, das war's. Ich bin bald nicht mehr da. Ich werde sterben. Und im Angesicht seines Todes blickt Paulus dann auf sein Leben zurück. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Normales. Am Lebensende, ja, wann, wenn nicht dann, hält man inne und schaut zurück. Man bewertet sein Leben. Man guckt, ja, wie war das denn jetzt eigentlich? Wie habe ich mein Leben vollbracht? Wie verlief mein Leben? Man lässt das Ganze mal Revue passieren. Manche Menschen, die in so einer Situation sind, wo sie fast sterben oder glauben zu sterben, die beschreiben das dann manchmal, dass sie so etwas wie einen Film auf einmal vor den Augen vorbeifließen sehen. Also im Angesicht des Todes auf einmal fließt das Leben nochmal so in Bruchteil einer Sekunde irgendwie so an einem vorbei. Und Paulus macht hier sowas Ähnliches, er schaut zurück und das ist der zweite Gedanke, die zweite Richtung. Also einmal schaut er sich um, blickt sich um und jetzt blickt Paulus zurück in die Vergangenheit, der Vers 7. Da heißt es, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Und dieser Lebensrückblick von Paulus besteht aus drei Sätzen, deswegen habe ich die auch mal so eingerückt, dort formatiert. Und der erste Satz bezieht sich so, oder könnte man formulieren, als Soldat. Den guten Kampf gekämpft, Soldat. Was bedeutet das? Paulus hat den guten Kampf gekämpft. Heute Morgen habe ich in den Nachrichten gelesen, dass ein amerikanischer Sänger und Schauspieler, den ich bis dahin nicht kannte, Harry Belafonte, verstorben ist mit 96 Jahren. Und viele Stars haben das kommentiert, so im Social-Media-Bereich, haben so Abschied genommen und so ein paar letzte Worte nochmal irgendwie weitergegeben und ja, sich von ihm verabschiedet, ihm irgendwie Tribut gezollt. Und Barbara Streisand schrieb, Harry hat von Anfang an den guten Kampf gekämpft. Er war so artikuliert, brillant und wunderschön. Er war ein wunderbarer Freund und hatte ein produktives Leben. Möge sein Vermächtnis ein Segen sein. Harry hat von Anfang an den guten Kampf gekämpft. Das war auch tatsächlich die Überschrift von diesem Artikel. Und der sprang mir sofort ins Auge. Ich wusste ja, dass ich heute den Bibelabend habe. Und dachte, na, wer hat denn da den guten Kampf gekämpft? Bin ja mal gespannt. Und habe da ein bisschen gegoogelt, was dieser Harry Belafonte so gemacht hat. Und also die Barbara Streisand zitiert ja wahrscheinlich aus der Bibel. Also das ist ja ein direktes Zitat. Den guten Kampf gekämpft. Ich weiß nicht, ob sie das weiß oder ob sie das irgendwie so einfach irgendwo übernommen hat und nicht weiß, dass es aus der Bibel kommt, aber faktisch hat sie die Bibel zitiert. Der Belafonte hat sich sozial viel eingesetzt. Also er hat sich für Bürgerrechte, vor allem der Schwarzen, eingesetzt. Er hat für Frieden und gegen Atomkraft und all solche Sachen gekämpft. Das ist sicherlich lobenswert, hat seine Berechtigung. Aber bedeutet das jetzt, den guten Kampf gekämpft zu haben? Ist das damit gemeint, so für das Soziale sich irgendwie zu engagieren? Schauen wir uns das mal an. Paulus benutzt hier ein Bild aus dem alltäglichen Leben, könnte man sagen, genauso wie bei den anderen Formulierungen auch. Und das Wort Kampf meint Kampf, also ein Soldat im Kampf, oder auch Wettkampf. Also es kann beides meinen. Also entweder haben wir hier ein Beispiel aus dem Krieg oder wir haben ein Beispiel aus dem Sport. Und das kann irgend so ein Wettkampf meinen, den er absolviert hat. Er sagt jetzt hier nicht genau, welche Art von Wettkampf. Manche vermuten, das könnte so eine Art Ringkampf gewesen sein, weil das damals sehr präsent war und Paulus das auch hier und da mal woanders aufgreift. Oder aber es ist das Bild eines Soldaten, der halt im Krieg ist. Und ich glaube, das ist hier wahrscheinlicher, weil das zweite Bild aus dem Sport kommt. Und ich glaube, Paulus hat da verschiedene Bereiche ansprechen wollen. Aber wir halten fest, es ist auf jeden Fall ein Kampf, ein harter Kampf. Und wenn wir Paulus' Leben so ein bisschen kennen, dann wissen wir, Paulus hatte viele Kämpfe. Sein ganzes Leben war im Prinzip ein Kampf. Und ich habe euch mal eine Stelle mitgebracht aus dem 2. Korintherbrief, wo er so ein bisschen auch Rückschau hält und den Korinthern aufzeigt, was er alles opfern musste als Evangelist, als Apostel. Da schreibt er: Von Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen bekommen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht, oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Dursten, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Das war Paulus' Leben. Krass, oder? Also was der alles erlebt hat, und zwar wegen seines Glaubens, wegen seines Dienstes für Jesus. Also ich glaube, wenn jemand ein Kämpfer war für den Glauben, dann war das der Apostel Paulus. Er wurde verfolgt, gesteinigt, geschlagen. Wie er das alles überleben konnte, ist mir ein Rätsel. Da hat Gott ihn sicherlich immer bewahrt und durchgebracht. Und was hat Paulus eigentlich diesen Kampf beschert oder diese ganzen Leiden, diese ganzen Mühen? Was war dafür verantwortlich? Ich würde sagen, das war das Evangelium. Genau all diese Sachen, die er beschreibt, hätte er nicht gehabt, wenn das Evangelium nicht da wäre, wenn da nicht die Verkündigung des Evangeliums da gewesen wäre. Also aufgrund des Evangeliums hat Paulus dieses Leid erleiden müssen. Aber er nennt den Kampf trotzdem gut, weil es für eine gute Sache war, für das Evangelium, und deswegen sagt er, es hat sich gelohnt. Es war ein guter Kampf für eine gute Sache. Und Paulus hat dabei nicht aufgegeben. Auch wenn es hart war, auch wenn es eng wurde, hat Paulus durchgehalten. Er hat den guten Kampf gekämpft, bis zum Ende. Und den guten Kampf zu kämpfen bedeutet also, sich nicht irgendwie sozial zu engagieren, sondern das Evangelium zu verkünden, sogar bis zum bitteren Tod. Zweitens, Sportler. Den Lauf vollendet. Das ist der zweite Satz, 7b. Also hier haben wir definitiv ein Bild aus dem Sport, genauer gesagt aus der Leichtathletik, die damals auch sehr populär war. Es geht hier um einen Lauf, um ein Rennen. Und das Wort kommt auch 2-mal in der Apostelgeschichte vor. Und das meint dort den Lebenslauf. Also nicht den 400-Meter-Sprint oder so oder 5-Kilometer-Lauf oder so oder Marathonlauf. Nein, da meint es den Lebenslauf, also auch so ein bisschen wieder im übertragenen Sinne, ne? Das Leben als Rennen, als Lauf verstanden. Als ich klein war, dann war ich mal bei meinem Opa, der jetzt schon beim Herrn ist, und er telefonierte mit einem anderen älteren Mann und dann hörte ich so aus dem Gespräch heraus, da fiel die Formulierung, naja, er hat den Pilgerlauf vollendet. Also der Freund hat ihn angerufen und irgendeiner von den Freunden ist verstorben. Und dann sprach mein Opa davon, er hat den Pilgerlauf vollendet. So als Kind hatte ich nicht verstanden, worum es da eigentlich ging. Aber die älteren Geschwister kennen diese Formulierung oder benutzen sie vielleicht auch. Die kommt auch aus solchen Formulierungen hier, wie der Apostel Paulus das benutzt. Der Pilgerlauf, also der Lebenslauf, also das Leben als Lauf, als Rennen irgendwie, als Wanderung zu sehen. Und Paulus sagt, ich habe dieses Lebensrennen, diesen Lauf, diesen Pilgerlauf, den habe ich vollendet. Also bis zum Schluss bin ich gelaufen. Und wenn man sich so einen Lauf anschaut, dann weiß man, es bringt absolut nichts, den Lauf zu beginnen und dann abzubrechen. Also in der Schule wird der Lehrer schimpfen, da wird es keine gute Note geben. Und wenn man das sonst irgendwie macht bei einem richtigen Rennen, da muss man schon ins Ziel einlaufen, damit das einen Sinn hat. Also einfach nur anzufangen, gut anzufangen, dabei zu sein, vielleicht sogar am Anfang der Erste zu sein, so Vollsprint los und dann nach der ersten Kurve keinen Bock mehr, keine Kraft mehr aufzugeben, das macht keinen Sinn. Also ein Lauf hat es in sich, dass man auch beim Ziel ankommt, sonst ergibt das Ganze keinen Sinn. Und Paulus sagt, ich bin angekommen, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe nicht nur angefangen, den Glauben zu leben und zu verkünden, ich bin auch am Ziel angekommen. Paulus hat durchgehalten, trotz dieser ganzen Leiden. Und das dritte Bild ist das Bild eines Verwalters, Vers 7c, und meint den Glauben bewahrt. Und hier benutzt Paulus das Bild entweder eines Verwalters oder eines Wächters. Er meint aber eigentlich das Gleiche. Also Paulus hat den Glauben bewahrt. Und dahinter steckt dieses Bild, wie ein Wächter oder wie ein Verwalter eben auf etwas aufzupassen. Also ein Wächter, der hat halt eben einen Soldaten, einen Gefangenen meine ich, im Gefängnis. Der Wächter ist oft ein Soldat und der muss aufpassen, dass der Soldat, dass der Gefangene, sorry, da auch bleibt. Er muss den bewahren, dass der nicht rausläuft. Und ein Verwalter, der kriegt Finanzen anvertraut oder vielleicht in so einem großen Haus, in einer großen Villa, bekommt er irgendwelche Gegenstände, das ganze Haus, ganze Haushalt und so weiter, anvertraut. Weil sein Herr, der vielleicht unterwegs ist auf Reisen, ihm was anvertraut hat. Und wenn der wiederkommt, will der schon, dass das wieder noch da ist. Ne? Also der muss dafür sorgen, dass das anvertraute Gut da bleibt. Und dieses Wort benutzt Paulus hier aus der Verwaltersprache oder aus der Wächtersprache und sagt, ich habe ein Gut anvertraut bekommen, nämlich den Glauben. Den habe ich verkündet und den habe ich auch selber gelebt und den habe ich bewahrt. Ich habe am Glauben festgehalten. Ich bin Jesus treu geblieben, trotz aller Verfolgungen. Und hier wird deutlich, das ist nicht etwas, was zufällig passiert. Also so am Ende des Lebens so, boah, ja krass, boah, cool, der Glaube ist ja immer noch da. Ja, super. Sondern ich habe aktiv darum gekämpft, dass der Glaube da bleibt. Ich habe ihn gepflegt, ich habe mich ganz besonders darum gekümmert und das nicht dem Zufall einfach irgendwie überlassen. Also Paulus war der Glaube, das war das Wichtigste für ihn. Und er konnte das nicht aufgeben, nur weil es hart wird. Und hier haben wir im Griechischen drei Verben, also in diesen drei Sätzen, die alle im Perfekt stehen, also alle wieder in der Vergangenheitsform. Ne? Ich habe gekämpft, ich habe vollendet, ich habe bewahrt und soll damit anzeigen, das Ding ist abgeschlossen. Der Kampf ist abgeschlossen, der Kampf ist vorbei, der Lauf ist vorbei, das Aufpassen, die Bewahrung ist vorbei. Ich bin am Ziel angekommen, das Ende ist nahe. Wer von euch joggt ab und zu mal? Einmal bitte die mutigen Hände hoch. Ja, okay, also mehr so in diesem Bereich, ist vollkommen okay. Ist vollkommen verständlich. Ab und zu mache ich das auch. Also ich sollte es wahrscheinlich häufiger tun, aber ab und zu mache ich das. Und wenn ich jogge, dann ist das für mich ein Kampf. Also meistens ist das bei mir so, vielleicht könnt ihr das bestätigen, wenn ich loslaufe, also ich wohne ja hier nicht weit in der Siedlung und ich laufe dann immer zum Auesee und dann ein bisschen rum und dann wieder zurück. Und wenn ich loslaufe, so diese erste Kilometer, das ist das Schlimmste. Also ja, also ganz weit oben beim Schlimmsten. Also da fängt man an und man merkt irgendwie, es wird unangenehm. Also es stört. Also man macht etwas, was man sonst nicht macht und ich denke mir, was soll das? Ich bin ja hier noch so nah, kann ich wieder umdrehen und nach Hause, keine Lust. Ne? Und irgendwann kommt man in einen Flow. Also wenn ich dann beim Aussie dann angekommen bin, irgendwann ist man so im Rhythmus und dann läuft man. Ne? Gut, dann kurz vor Ende wird es dann nochmal wieder anders akut, dann wird es dann wieder schwerer und so, dann hat das andere Gründe, dann wird die Lunge schwerer und die Beine schwerer und so weiter. Dann hat es mit der Kondition eher was zu tun, anstatt mit den unangenehmen Gefühlen am Anfang. Und das Fiese ist, so beim Auesee, ihr kennt den, da stehen überall so Parkbänke und so, ne? Und dann, manchmal sind auch keine Leute, wenn ich da lang laufe. Und dann denke ich so, ja, dann kannst du dich doch einfach hinsetzen. Ist doch viel angenehmer, warum sollst du jetzt laufen? Sieht doch keiner, setz dich kurz hin und dann läufst du weiter. Und so eine schöne Parkbank am idyllischen Auesee, also es hat ja was für sich, ne? Also dann stellt man sich die Frage, warum? Warum soll ich mich jetzt weiter quälen? Also ich muss euch beruhigen, habe mich tatsächlich noch nie hingesetzt. Ich habe es immer bis nach Hause geschafft, dazu ist mein Stolz, glaube ich, dann doch zu groß. Größer als meine schwache Kondition. Und vielleicht kannte Paulus solche ähnlichen Gedanken. Ne? Da ist man in so einem Lauf, in so einem Kampf unterwegs und es wird unangenehm und zwar richtig krass. Also wenn man dann noch viel, viel länger laufen würde, so wie es manche von euch auch tun, so wie 10, 20 Kilometer Läufe oder so, dann wird es irgendwann richtig hart. Ne? Also oder Marathonlauf, 42 Kilometer, das wird richtig unangenehm. Und vielleicht kannte Paulus auch diese Gedanken so. Warum soll ich das noch weitermachen? Soll ich nicht einfach aufgeben? Soll ich den Glauben nicht einfach an den Nagel hängen? Dann wird das ganze Leben einfacher. Warum dieses ganze Leid? Oder, okay, wenn ich jetzt nicht den Glauben aufgebe, dann wenigstens den Dienst. Also, warum soll ich mir das antun, in jede Stadt zu gehen, die halbe Welt zu bereisen, zu Fuß, mit dem Schiff, keine Ahnung wie, also in verschiedenen Stationen hat Paulus das anders gemacht. Warum soll ich dieses ganze Leid auf mich nehmen? Die Leute hören oft gar nicht, die wollen mich töten. Dann lasse ich das doch einfach. Ich lasse das mit dem Predigen, ich gehe einfach nach Hause, setze mich da irgendwie in die Kirchenbank, schaue zu, was die dort vorne alle treiben und lasse es mir einfach gut gehen, so als Konsumchrist. Das gibt es übrigens gar nicht, also Konsumchrist existiert gar nicht. Also ein Christ ist immer aktiv, er konsumiert niemals nur. Warum dieser ganze Stress, wenn das ganze Leid doch dadurch kommt? Ich bin mir sicher, Paulus hatte auch mal solche Gedanken, aber Paulus hat durchgehalten. Er hat nicht aufgehört, er hat das nicht abgebrochen, weder sein Glauben noch die Verkündigung, weil er von Jesus ergriffen war und weil er von Jesus berufen war. Er hatte diese Berufung von Christus und er konnte sie nicht aufgeben. Und ich ermutige dich auch, durchzuhalten. Ich weiß nicht, in welchen Lebenssituationen du steckst. Vielleicht ist das Leben für dich auch schwer, der Dienst ist für dich schwer. Dann möchte ich dich ermutigen, genau wie Paulus, dran zu bleiben, den Weg mit Jesus weiterzugehen. Es lohnt sich, auch den Dienst für Jesus weiterzumachen, auch wenn es vielleicht Hürden und Beschwerden und Mühen im Dienst gibt. Paulus kannte das, er hat durchgehalten. Und ich habe mich gefragt, wie würde ich auf mein Leben schauen? Paulus blickt da hier zurück auf sein Leben. Er war auch vielleicht so 65, 60 Jahre alt, das war damals schon eine ältere Person und er hatte schon einiges an Lebensjahren hinter sich und er blickt zurück und bewertet sein Leben. Wie wird dein Lebensrückblick aussehen? Wie wird mein Lebensrückblick aussehen? Können wir diese Worte, diese Sätze, diese drei Sätze, die Paulus hier sagt, können wir die auch sagen? Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Paulus hat sein Leben als Opfer angesehen. Jesus hat alles für ihn gegeben, das hat Paulus verstanden. Jesus ist für ihn in den Tod gegangen und er gibt jetzt alles für Jesus. Nicht, um sich irgendwie das Heil rückwirkend zu erarbeiten, sondern aus Dankbarkeit, aus Liebe. Er sagt, denn die Liebe Christi drängt uns, zu predigen, zu missionieren, uns für Jesus einzusetzen. Die Liebe Christi drängt uns. Paulus war so ergriffen von Jesus, dass er sein Leben opfern wollte für Jesus. Egal welches Leid kommt, sein Leben gehörte Jesus, voll und ganz. Ich möchte dir heute Abend die Frage stellen, wem gehört dein Leben? Für wen lebst du? Das sind so ganz grundsätzliche Fragen, wer bestimmt dein Leben? Du oder Jesus? Und siehst du dein Leben auch als Opfer an? Ich glaube, unser Leben in der westlichen Welt als Christ ist vieles, aber kein Opfer, oder? Also wenn wir Geschichten hören von unseren Geschwistern aus der Verfolgung, die bringen Opfer. Aber wir leben doch so ein ganz entspanntes Leben und kostet der Glaube uns irgendetwas? Sind wir bereit, für diesen Glauben auch etwas ja, zu investieren, auch dafür zu bezahlen, auch wenn es eng wird, wenn Verfolgung kommt? Sind wir bereit, uns zu opfern? Und ich glaube, oft sind wir einfach zu bequem. Wir denken so, boah, ja, da gibt es zwar diese verlorenen Menschen irgendwo in Timbuktu oder was weiß ich wo. Ja, aber das Leben ist halt hier so schön und so entspannt. Und irgendjemand wird ja schon gehen. Und ja, die werden das bestimmt irgendwie schon mitkriegen. Und wer weiß, vielleicht lässt Jesus die auch so einfach durch die Hintertür rein. Und nee, das wird so nicht funktionieren. Und ich glaube, wir sind oft nicht bereit, unser Leben als Christ als Opfer zu sehen. Paulus war das. Er lässt sein Leben als Trankopfer vor Jesus ausgießen und gibt sein ganzes Leben für Christus. Und Jesus verlangt das ja von uns. Wenn wir mal so schauen, was er sagt, wer ein Nachfolger sein kann, dann geht Jesus immer all in. Er sagt immer, wenn du dich nicht selber aufgibst, selbst verleugnest, wenn du nicht alles andere hinten anstellst, deine Familie, dein ganzes Leben, dein eigenes Ich, deine Wünsche, wenn du das nicht machst, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Das funktioniert nicht. Jesus verlangt ganze Hingabe. Er verlangt Opferbereitschaft von uns. Und Paulus hat das ausgelebt. Also das bedeutet, wenn Jesus alles ist, dann entscheidet er auch alles. Diese großen Fragen, Ehepartner, Berufswahl, Zukunft, Dienst und so weiter, das liegt dann in Jesu Hand und nicht in meiner. Und ich glaube, Paulus hat diesen Vers, den ich euch gleich vorlesen werde, den er an die Korinther geschrieben hat, vorgelebt wie kein anderer. Diesen Vers, den habe ich schon oft zitiert und den würde ich am liebsten in jeder Predigt zitieren. Irgendwie ist es auch einer meiner Lieblingsverse und vielleicht mein Lebensmotto. Dort sagt Paulus, und für alle ist er, also Christus, gestorben. Karfreitag hatten wir gerade. Warum ist Christus gestorben? Damit die, welche leben, also wir, die wir ja noch leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das ist Jesus. Also Jesus stirbt für Menschen, die an ihn glauben und die dann das ganze Leben unter seine Herrschaft stellen. Die leben nicht mehr für sich selbst, sondern für Christus. Das heißt, sich zu Jesus zu bekennen und dann eigene Sache machen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist dann keine echte Bekehrung. Jesus sagt, dass er für uns gestorben ist, damit wir dann für ihn leben. Ja klar, will er uns erretten, uns ewiges Leben geben, uns die Kindschaft geben, Versöhnung mit dem Vater geben. Ja klar, das macht er auch alles. Aber dann sagt er, er verlangt auch Hingabe von uns, dass wir für den leben, der für uns gelebt und gestorben und auferstanden ist, nämlich für Christus. Und Paulus hat das vorgelebt. Das, was er den Korinthern schreibt, das hat er selber vorgelebt. Er hat für Jesus gelebt mit jeder Faser seines Lebens. Paulus blickt nicht nur um sich, so das war der erste Gedanke, er schaut um sich. Paulus blickt nicht nur nach hinten zurück, das war der zweite Gedanke, sondern Paulus blickt auch voraus. Und das ist der dritte Gedanke, Vers 8. Paulus blickt voraus, das heißt, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seinen Schein lieb gewonnen haben. Warum konnte Paulus durchhalten? Wir haben gerade gesehen in Vers 7, er hat durchgehalten, aber was hat ihm die Kraft gegeben? Und die Antwort finden wir im Vers 8, weil er das Ziel vor Augen hatte. Paulus weiß, dass er bald sterben wird. Das hat er in Vers 6 und 7, vor allem Vers 6, ganz deutlich gemacht. Er weiß also, dass er bald bei Jesus sein wird. Und was wartet dann auf ihn? Dort in der Herrlichkeit wartet Jesus auf ihn, sein Herr und Heiland. Und dort steht die Belohnung für ihn bereit. Er formuliert es hier mit dem Siegeskranz der Gerechtigkeit. Andere Übersetzungen sagen mit der Krone der Gerechtigkeit. Da steht im Griechischen das Wort Stephanos. Also Stephanos bedeutet Siegeskranz. Und diese Krone der Gerechtigkeit, diesen Siegeskranz, wird Paulus erhalten. Wer einen Wettkampf zu Ende bringt, auf denen wartet ja normalerweise die Siegerehrung. Das kennen wir bei der Fußball-WM, das kennen wir bei dem Formel-1-Rennen, bei der Olympiade und so weiter. Das kennen wir bei auf jedem kleinen Sportplatzturnier irgendwo hier auf dem nächsten Fußballplatz. Wer den Wettkampf zu Ende bringt, wer am Ziel ankommt und wer noch am besten irgendwas gewonnen hat, also besonders gut dabei war, auf den wartet die Siegerehrung. Damit schließt ein Sportereignis immer ab, das ist der Höhepunkt. Und auch schon in der Antike war es so, die drei besten Sportler, die dürfen dann aufs Podest. Ne? Deswegen auch diese PowerPoint, dieses Podest 1, 2, 3, da wartet dann Gold, Silber oder Bronze eben auf die drei besten Sportler. Und damals gab es auch in der Antike einen Siegerkranz, meistens aus Lorbeer geflechtet, also aus so Pflanzen, die wurden dann so zusammengesteckt zu so einem schönen Kranz und dann dem Sieger aufgesetzt und er durfte sich dann als Sieger feiern und das Ding dann tragen und war dann der große Held. Und Paulus sagt, genau das wartet auf ihn, wenn er bald aus dem Leben scheiden wird. Paulus erhält die Gerechtigkeit Gottes, also den Siegeskranz der Gerechtigkeit, sagt er. Und er erhält diesen Siegeskranz der Gerechtigkeit als Belohnung. Das heißt, es ist nicht unsere Gerechtigkeit, die uns in den Himmel bringt, sondern es ist Jesu Gerechtigkeit, die uns in den Himmel bringt. Also es ist nicht so, dass Jesus sagt, hey, du bist gerade gestorben, wer bist du denn? Ah ja, du hast echt ein super Leben geführt, du warst sehr fromm, du darfst rein, du bist ein gerechter Mensch. Nein, solche Leute wird Jesus da nicht reinlassen, es sei denn, sie glauben an ihn, weil gute Werke sind natürlich gut und von Gott gewollt, aber sie sind nicht das Kriterium, um Einlass zu bekommen. Wenn Jesus jemanden reinlässt in den Himmel, oder wenn Gott der Vater jemanden reinlässt in den Himmel, dann, weil er auf den Menschen blickt, der etwas angezogen hat, nämlich, wie es in der Bibel so heißt, den Mantel der Gerechtigkeit. Viele Theologen, das hat schon Luther früher mal formuliert, die sprechen dann von einem großen Tausch. Also wir kommen mit unserem Sünderkleid, mit unserem dreckigen Sünderkleid und wenn wir an Jesus glauben, unser Vertrauen auf seinen Kreuzestod setzen, dann kommt ein großer Tausch zustande. Dann geben wir Gott dieses dreckige Sünderkleid und Gott gibt uns Jesu reinen Mantel der Gerechtigkeit. Und den umkleiden wir dann und der umkleidet uns dann. Und damit erscheinen wir vor Gottes Thron. Und er schaut auf uns und er sieht nicht diesen Menschen, er sieht die Gerechtigkeit Jesu, die diesen gläubigen Menschen umkleidet. Und deswegen sagt Jesus, du kannst zu mir in mein Reich kommen. Nur wer die Gerechtigkeit Jesu anerkannt, zugesprochen bekommen hat, der gerechtfertigt wird aus Glauben, der erhält Eintritt im Reich Gottes im Himmel. Also es ist nicht unsere Gerechtigkeit, die uns da reinbringt, sondern wir kommen dorthin und erhalten quasi die Gerechtigkeit als Belohnung, die uns dann sozusagen schmückt, im Bilde gesprochen. Und diese Belohnung, diesen Siegeskranz der Gerechtigkeit, den nimmt Paulus sich auch nicht. Also es wäre nicht so, dass er dort reinkommt und dann, yo, das ist mein Siegeskranz der Gerechtigkeit und zack, setze ich sie nicht auf. Nein, so läuft das nicht. Paulus kommt dorthin und dort wird der gerechte Richter, Jesus Christus, Paulus diesen Siegeskranz aufsetzen. Also Gott ist der Aktive, Paulus ist der Passive, der etwas aufgesetzt bekommt. Also Gott ist hierbei der Handelnde. Er verteilt die Belohnung, er nimmt die Siegerehrung vor. Ja, und Jesus tritt hier als Richter auf und ich glaube, die wichtigste Eigenschaft, die ein Richter haben sollte, ist Gerechtigkeit. Also wenn ein Richter nicht gerecht urteilt, dann ist eigentlich alles aus und vorbei. Dann braucht man diesen ganzen Prozess auch gar nicht. Also ein Richter muss vieles haben, aber vor allem muss er sicherlich gerecht sein. Und Jesus ist der gerechte Richter, der dann die Belohnung verteilen wird. Paulus sagt, ich bin aber nicht der Einzige, der dann hier eine Belohnung erhält, der den Siegeskranz der Gerechtigkeit bekommt, weil vielleicht könnten dann die Leser denken, ja okay, Paulus, der Superapostel, der so viele Gemeinden gegründet hat, der das halbe Neue Testament geschrieben hat, das damals gerade am Entstehen war natürlich, der wird den Siegeskranz der Gerechtigkeit bekommen, also so diese Oberelite vielleicht so, ne? Aber was ist mit uns kleinen normalen Christen? Und Paulus beruhigt seine Leser und sagt, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Also es gibt nicht nur einen Sieger. Also ne, bei der Siegerehrung ist oft so, da gibt es einen Sieger, also eine Mannschaft gewinnt den WM-Pokal, ein Fahrer gewinnt die Formel 1-Titel da und oft ist es, man hat nur einen Sieger, ne? Oder vielleicht noch zwei oder drei oder sowas. Aber Paulus sagt, es ist hier nicht beschränkt auf ein oder zwei oder drei Sieger, sondern die Zahl ist offen, nach oben ist sie offen. Je mehr, desto besser, könnte man sogar sagen. Also Jesus wird auch andere belohnen, nicht nur Paulus. Allerdings gibt es dafür eine Voraussetzung. Also es wird jetzt ja auch nicht einfach so jeder belohnt. Also Gott sagt jetzt nicht einfach so jeder, Mensch, zack, Siegeskranz der Gerechtigkeit, zack, Siegeskranz der Gerechtigkeit. Egal, wer da vor ihm steht, jeder kriegt diesen Kranz. Nee, es gibt dafür tatsächlich eine Voraussetzung, die wir im Text finden. Was würdet ihr sagen? Was ist in Vers 8c die Voraussetzung für den Siegeskranz? Jesus lieben. Genau, ganz einfach. Jesus lieben, darauf kommt es an. Wer Jesus liebt, der erhält den Siegeskranz der Gerechtigkeit. In den Himmel kommt der, der Jesus lieb hat und nicht der, der fromme Rituale einhält. Und mit Erscheinen, mit dem Wort Erscheinen, meint Paulus hier wahrscheinlich die Wiederkunft von Jesus. Manche beziehen es auch auf das Erscheinen Jesu so als Mensch, so ne, die Inkarnation an Weihnachten, er kam auf die Erde, sein Erscheinen und wer dann quasi an Jesu dieses Erscheinen glaubt, das mag auch sein, aber ich glaube, er meint hier eher seine Wiederkunft, weil das Wort Erscheinen auch gerade im 2. Timotheusbrief eigentlich immer im Kontext von Jesu Wiederkunft verwendet wird. Und das würde dann bedeuten, wer sich nach Jesu Wiederkunft sehnt, wer will, dass Jesus wiederkommt, der seinen Herrn so sehr liebt, dass er es kaum mehr abwarten kann, dass er endlich wiederkommt, der sehnsüchtig darauf wartet, weil er seinen Herrn so liebt, der wird belohnt werden. Also die Liebe ist hier das Kriterium. Die Liebe zu Christus und nicht die Taten für Christus. Ich habe es ja vorher schon gesagt, die Liebe Christi drängt uns zu den Taten, ist klar. Also Liebe, ne, Glaube ohne Werke ist tot, ist vollkommen klar. Aber das ist nicht das, was mich in den Himmel bringt. Die Liebe führt zu Taten. Als Christ leben wir dann so, wie Gott es von uns möchte. Aber es ist nicht das Kriterium, das uns Einlass gewährt im Himmel. Und diese Belohnungen, die motivieren. Belohnungen motivieren. Also das gibt es in der Pädagogik, in der Erziehung. Da spricht man von Belohnungen so als kleine Motivationshilfe. Manche versuchen sie auch mit dem Gegenteil, mit Bestrafung als kleine Motivationshilfe. Aber Belohnungen haben einen weitaus höheren Mobilisierungseffekt. Also die erzielen eine viel höhere Wirkung als zum Beispiel eine angedrohte Strafe oder andere Dinge. Und das ist mir einmal aufgefallen, als wir im Urlaub waren. Und das war letztes Jahr, 2022, da waren wir in Österreich mit der Familie und wir wollten da so einen Gipfel besteigen. Also mit den Kindern zusammen, also gar nichts Wildes, aber es ging halt schon hoch. Ne? Also ein Gipfel ist halt oben, da muss man schon ein bisschen hochgehen und dann irgendwann ja, wird es halt auch unangenehm bei so einer Wanderung. Und ne, wenn man kleine Kinder dabei hat, muss man die irgendwie bei Laune halten. Und ja, meine Tochter wollte irgendwann nicht mehr. Die hatte einfach keinen Bock mehr. So, warum auch? Warum soll man da hochlaufen? Wir haben es da mit verschiedenen Sachen probiert. Für Erwachsene, da geht das vielleicht eher so, dass man sagt, ja, da oben ist eine super Aussicht, ne, da kann man wahnsinnig viel denn sehen und das lohnt sich einfach, da hinzugehen und dann von oben runter zu schauen ins Tal und so, total spannend. Aber für so ein fünfjähriges Kind ist das jetzt erstmal noch nicht so spannend. Wir haben es dann ganz subtil versucht mit Eis. Also wir haben einfach gesagt und es auch eingehalten, da oben, da gibt es so eine Station, wir waren da schon ein paar Jahre vorher mal und da gibt es Eis. Und wir wussten, sie mag Eis, jedes Kind mag Eis und das hat tatsächlich geholfen. immer wenn sie dann wieder so eine Depri-Phase, so eine Down-Phase hat, haben wir einfach nur gesagt, Eis, und dann ging das wieder. Und das Eis hat sie nach oben getragen. Und dann haben wir das Eis oben am Ende genießen können. Also Belohnungen, die motivieren uns. Wenn wir wissen, okay, da gibt es ein Ziel, da kriege ich etwas, dann macht mein ganzes Leiden jetzt irgendwie Sinn. Weil einfach nur so sinnlos wandern und es tut weh, mag man nicht, normalerweise nicht. Also so ein paar Verrückte machen das vielleicht. Aber man braucht immer schon irgendetwas, womit man dann geködert wird, damit man einfach durchhält. Und bei ihr war es eben das Eis, hat sie motiviert, am Ziel anzukommen. Eines Tages werden wir sterben. Ich glaube, das wissen wir, aber manchmal verdrängen wir diese Wahrheit so im Alltag. Ist auch irgendwie unangenehm, man will jetzt nicht so unbedingt immer über seinen Tod nachdenken. Das ist ja auch irgendwie unangenehm und so ein dunkles, schwieriges Thema. Aber wir werden sterben. Und dann sagt uns die Bibel, dass wir dann vor Jesus stehen werden. Jeder Mensch ohne Ausnahme, alle werden wir vor Jesus erscheinen. Und Jesus Christus ist der Richter dieser Welt. Die Frage ist dann, welchem Richter werden wir begegnen? Oder wie werden wir diesem Richter begegnen? Weil entweder schickt uns dieser Richter in die ewige Verdammnis, oder, also weil wir ihn abgelehnt haben auf dieser Erde, oder er begrüßt uns, er heißt uns herzlich willkommen und überreicht uns, wie wir es im Vers 8 gelesen haben, den Siegeskranz der Gerechtigkeit. Was erwartet dich? Welchem Jesus wirst du gegenüberstehen, wenn du eines Tages von dieser Erde gehst? Und wir alle wissen nicht, wann das ist. Wir haben keine Ahnung, wie lange wir hier auf dieser Erde leben werden. Was erwartet dich? Das Gute ist, als Christen, als Gläubige, brauchen wir keine Angst davor zu haben, Jesus als Richter zu begegnen. Keine Angst. Wer Jesus liebt und an Jesus glaubt, wir haben es eben gelesen, der hat sein Heil sicher. Man muss nicht zittern hier auf der Erde. Ja, wie wird das ausgehen? Vielleicht geht das doch schief. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. In Christus Jesus gibt es keine Verdammnis. Das sagt uns die Schrift. Also wir brauchen da nicht unsicher sein, wie in anderen Religionen, zum Beispiel wie im Islam. Und man muss da auf gewisse Faktoren hoffen, dass die Sterne günstig stehen sozusagen und dass man dann doch irgendwie ins Paradies kommt. Nein, als gläubiger Christ darf man das wissen. Im Johannesbrief heißt es, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr habt es quasi jetzt schon. Es beginnt schon jetzt. Aber als Christen stehen auch wir vor dem Thron. Paulus beschreibt das in 1. Korinther 3, wo er das sogenannte Preisgericht erwähnt. Da geht es dann nicht um die Frage, ja, Himmel oder Hölle. Die Frage ist geklärt. Da geht es um andere Fragen. Da geht es um Belohnungen. Da wird Jesus Kronen verteilen, Siegeskränze verteilen. Genau das, was wir hier auch gerade eben gelesen haben. Und die Belohnung wird davon eben abhängen, wie wir hier auf dieser Erde gelebt haben. Also da machen die Werke schon einen Unterschied. Also je mehr wir für Christus gedient haben, je mehr wir hier auf der Erde für ihn gegeben haben, desto mehr Belohnungen erhalten wir. Das zeigt 1. Korinther 3 uns deutlich. Also Jesus will uns belohnen. Auch das kann uns motivieren, im Dienst von Jesus belohnt zu werden. Hier auf der Erde ist ja nur ein kurzes Zeitfenster, alles zu geben für Jesus. Und damit möchte ich auch dich ermutigen, Jesus einfach zu dienen. Auch vielleicht im Hinblick auf diese Belohnung, die auf dich wartet. Ich fasse zusammen. Paulus schaut ja hier in drei Richtungen. Paulus blickt als erstes um sich. Das war der Vers 6. Er sitzt im Gefängnis, er wartet auf seine Hinrichtung und wenn er sich die Umstände so anschaut, dann verraten sie ihm, sein Ende ist nahe. Bald ist es vorbei, er wird bald sterben. Paulus blickt aber auch zurück im Angesicht des Todes, im Vers 7. Und er beschreibt dort das Bild eines Soldaten und sagt, der Kampf wurde erfolgreich beendet. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Er erwähnt das Bild eines Sportlers und sagt, ich bin in meinem Lebenslauf am Ziel angekommen. Bin nicht nur losgelaufen, nein, ich bin angekommen am Ziel. Und er beschreibt als drittes das Bild eines Verwalters und er sagt, das Gut, das mir anvertraut worden ist, der Glaube, den habe ich bewahrt. Ich habe für ihn gekämpft, da kam keiner dran, den habe ich sicher verwahrt. Paulus blickt als drittes voraus im Vers 8 und er blickt auf die Siegerehrung bei Jesus voraus, die am Ende dieser Sportveranstaltung, dieser Wettkämpfe eben ihn erwarten wird und er weiß, dort wird er die Krone der Gerechtigkeit erhalten. Aber es gibt dafür eine Bedingung für alle Menschen, nämlich Jesus lieben. Und wer Jesus liebt, der wird den Siegeskranz der Gerechtigkeit erhalten. Dietrich Bonhoeffer lebte während der Nazi-Diktatur, also in Deutschland während des Dritten Reichs. Und er war einer von denjenigen, der Hitler kritisiert hat. Der sehr mutig war, der eine Zeit lang in London auch gelebt hat und also im Exil und dort eigentlich ein gutes Leben hätte haben können, aber da ganz bewusst wieder nach Deutschland zurückgekommen ist, um den Christen hier beizustehen, hat dort im Untergrund eine Predigerschule gegründet und um die Pastoren zu schulen, um sie fit zu machen für ihren Dienst. Und er war dann auch beteiligt an einem Anschlag auf Hitler, der dann schiefgegangen ist. Man muss leider schiefgegangen sagen. Nachträglich. Und Bonhoeffer kam ins KZ und Hitler persönlich hat seine Hinrichtung befohlen. Also er wollte unbedingt, dass dieser Mann stirbt. Und kurz vor seiner Hinrichtung reicht Dietrich Bonhoeffer einem Insassen einen Zettel weiter, den er seinem Freund weitergeben soll. Und auch auf diesem Zettel, auf dem Weg zur Hinrichtung, stand folgende kurze Notiz. Das ist das Ende. Für mich ist es der Anfang. Das klingt doch paradox, oder? Also wie kann das Ende der Anfang sein? Ich würde sagen, entweder ist es das Ende oder ist es der Anfang. Aber wie soll es jetzt das Ende und der Anfang gleichzeitig sein? Ich glaube, was Bonhoeffer sagen will, ist klar. Das irdische Leben, das war für ihn vorbei. Er wusste, jetzt wird er gehängt und dann ist er tot. Aber das eigentliche Leben, das ewige Leben, das wird dann erst beginnen. Ja, das Leben auf dieser Erde ist kurz vor dem Ende, aber das eigentliche Leben bei Jesus in der Herrlichkeit fängt erst gerade an. Ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, Paulus hätte seine helle Freude über diesen Satz gehabt. Und hätte sich über Bonhoeffer sehr gefreut. Denn wenn das Leben auf der Erde hier für uns vorbei ist, dann beginnt für uns das wahre Leben in der Herrlichkeit. Das ist das Ende. Für mich ist es der Anfang. Amen. Weil wir noch ein bisschen Zeit haben, dürft ihr euch äußern. Ich weiß, das ist ein Text, der, vielleicht holt ihr schon mal die Mikros und verteilt die, der sehr beliebt ist, vielleicht auch bei älteren Leuten, der häufig auch bei Beerdigungen benutzt wird. Vielleicht mag mal jemand zeugnishaft mitteilen, was er mit diesen Versen erlebt hat, wo er das mal vielleicht bei welcher Beerdigung oder so erlebt hat. Dann könnt ihr das jetzt gerne teilen.